Wer sind wir und warum können wir unseren Wurzeln nie ganz entfliehen? Niemands Töchter erzählt die Geschichte von vier Frauen über vier Jahrzehnte. Die Töchter, Alma und Isabel, sind ein Leben lang auf der Suche nach ihrem Platz zwischen Schweigen und Familienwunden. Mein Romandebüt über das Mutter- und Tochtersein, die Suche nach Identität und die längste Liebe des Lebens. Niemands Töchter von mir, Judith Hirsch. Jetzt als Buch und als Hörbuch.
Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Ihr habt eine aktuelle Folge unseres Bücherpodcasts Seitenweise Glück eingeschaltet und das freut uns sehr. Zum einen, weil es toll ist, dass ihr immer wieder Lust habt, uns zuzuhören, wie wir über Bücher und Literatur und das Lesen an sich sprechen. Hier im Studio begrüße ich außerdem die liebe Hella, die mir gegenüber sitzt.
Hallihallo, liebe Dörte.
Und liebe Hella, ich freue mich auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt, weil wir heute, finde ich, zwei sehr spannende Romane besprechen.
Das stimmt, da hast du recht, das schon mal als Fazit vorweg vielleicht. Und ich freue mich auch, dass alle wieder eingeschaltet haben. Die letzten drei Folgen hatten wir so ein Sommer-Special, ein Sommer-Spezial mit, wie ich fand, wirklich total schönen Themen und einem fantastischen Interview, wenn ich das so behaupten darf, mit Caro Wahl. Wenn ihr diese Folge durchgehört habt, könnt ihr ja mal zurückspringen und schauen, ob ihr die Sommer-Specials schon gehört habt. Wenn nicht, viel Spaß damit. Und wir machen weiter mit, hast du ja schon gesagt, zwei Romanen, die wirklich super spannend waren.
Und zwar sprechen wir zum einen über Liz Moores Roman »Der Gott des Waldes«.
Und über Der längste Schlaf von Melanie Rabe. Und Melanie Rabe ist in diesem Podcast auch keine Unbekannte. Es ist schon eine Weile her. Ich weiß, dass ich das Buch von ihr, Der Schatten, gelesen habe, Weihnachten 2024.
Ach, okay.
Genau. Parallel auch die Serie geguckt habe. Da ging es nämlich um Verfilmung. Ja. Wir haben gelesen Liebeskind und Der Schatten und beides auch gesehen. Liebeskind bei Netflix und Der Schatten, meine ich, war ZDF Mediathek. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Aber jetzt sind es anderthalb Jahre her, dass wir uns mit Melanie Rabe beschäftigt haben. Es war mal wieder Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Melanie Rabe, deutsche Autorin, bekannt für ihre Thriller und hat jetzt aber auch angefangen, ein bisschen andere Dinge und andere Romane auch zu schreiben. Und Der längste Schlaf ist, finde ich, auch eine Mischform. Also ich schaue hier gerade auf das Cover. Es erschien bei BTB. Da steht Roman. Es hat aber auch Thriller-Elemente, Mystery-Elemente. Was würdest du da vom Genre her sagen, Hella?
Ich glaube, ich kann mich gar nicht festlegen. Also ich glaube, am ehesten würde für mich noch Spannungsroman passen. Klar, es hat so Thriller-Aspekte. Kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, wenn wir euch erzählen, worum es in dem Buch geht. Aber es war jetzt nicht so, dass wir ich wollte gerade sagen, dass man einen Fall lösen muss, aber das stimmt ja auch nicht.
Nee, also es ist schon, ne?
Ja, aber es hat doch mehr erzählerische Romanaspekte als jetzt ein klassischer Thriller oder Krimi. Und dann gibt's so Stellen, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt Wirklichkeit oder ist das Traum? Und da, was würde man dazu sagen? Das ist ja nicht Fantasy, das
Mystery,
ist ja nicht
Mystery. Mystery? Ja, schon so ein bisschen. Ja, interessant. Ja. Und ähnlich, was die Genre-Einordnung eingeht, denke ich über Liz Moores Der Gott des Waldes nach. The God of the Woods ist Titel des Originalbuches, 2024 in Amerika erschienen und auch ein New York Times Bestseller. Und auch hier hat Der Gott des Waldes die Spiegel-Bestsellerliste erobert. Hier ist es bei CH Beck 2025 erschienen. Und auch da finde ich Hella. Also ich habe da auch verschiedene Genre-Zuschreibungen so ein bisschen gesehen. Ich meine, bei Wikipedia steht literarischer Thriller. Also nochmal wahrscheinlich so ein bisschen eine Zuordnung, dass das so nochmal mehr beschreibend ist, noch ein bisschen belletristischer als, ich kann es gar nicht sagen, und auch Mystery Thriller habe ich gelesen unter anderem. Was würdest du sagen?
Ich mache ein neues Genre auf, Mystery Roman. Gibt's das?
Ja.
Gibt's das?
Ja, ja, obwohl das interessant ist, weil weniger Mystery als bei Der längste Schlaf.
Das stimmt, aber irgendwie, ich glaube vom Setting her, dem Wald.
So geheimnisvoll,
ja,
aber eher.
Genau.
Mysteriös ist, eigentlich lässt sich da alles erklären. Zum Schluss
gibt
es für alles
zusammen
eine Erklärung,
genau,
sozusagen. Also das Mysteriöse löst sich auf, aber man wird schon in eine mysteriöse, geheimnisvolle Welt entführt.
Ja, genau.
Und vielleicht, bevor wir hier weiter kryptisch rätseln, gehen wir gleich in die Zusammenfassung von Der Gott des Waldes. Vorher aber
möchte ich noch sagen,
ja, das dachte
dass
ich mir,
Der Gott des Waldes aus dem Englischen von Cornelius Hartz übersetzt wurde. Das noch als Info. Und beide Bücher gibt's natürlich auch wieder zu gewinnen. Spitzt die Ohren, hört uns genau zu. Im Laufe der Folge nennen wir ein Codewort und das schickt ihr uns dann per E-Mail an buchclub@bildderfrau.de. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes und hört zu. Ihr habt dann 2 Wochen Zeit, uns eine E-Mail zu schicken, wenn ihr Lust habt auf diese beiden Spannungsromane.
Und jetzt fasse ich kurz zusammen, worum es in Liz Moores Der Gott des Waldes geht. August 1975, in dem Sommercamp der sehr wohlhabenden Familie Van Laar, mitten in den wirklich tiefen Wäldern der Adirondack Mountains, herrscht plötzlich helle Aufregung. Barbara ist verschwunden. Barbara ist nicht nur ein Ferienkind in dem alljährlich stattfindenden Sommercamp dort, sie ist auch die Tochter der Van Laars. Und eines Morgens ist das Bett der 13-Jährigen plötzlich leer. Und es wird noch dramatischer, denn Barbaras Bruder ist vor 14 Jahren genau hier in diesem Sommercamp, in diesem Wald, auf diesem Anwesen auch verschwunden. 1961 war das und er ist nie wieder gefunden worden und blieb spurlos von den Wäldern verschluckt. Natürlich weckt das Verschwinden von Barbara, seiner großen Schwester, die kurz nach seinem Verschwinden zur Welt gekommen ist, natürlich alte Erinnerungen und auch alte Traumata, reißt alte Wunden auf. Und wie damals bei Bear, so heißt der Sohn der Van Laars und der Bruder von Barbara, sind schnell Helfer vor Ort. Unter ihnen unter anderem die junge Polizistin Judy, die eigentlich zum ersten Mal an so einer großen, wichtigen Ermittlung teilnimmt, die aber schnell, wie man liest, einen guten Riecher entwickelt und beweist. Und was in den Tagen im Spätsommer 1975 rund um das Verschwinden von Barbara passiert ist im Camp, das wird uns als Leserinnen aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Zum Beispiel Betreuerin Louise, die Camp-Teilnehmerin Tracy, die sich mit Barbara angefreundet hatte. Und wir tauchen auch ab in die Welt und die Gedanken von Alice Van Laar, das ist Bears und Barbaras Mutter. Und wir erfahren auch aus verschiedenen Perspektiven, was damals, 14 Jahre zuvor, rund um das Verschwinden von Bears passiert ist. Hier teilt auch Alice, die Mutter, ihre Erlebnisse. Außerdem kommt Carl, ein Ranger, der bei der Suche hilft, zu Ort. Victor, der Campleiter, erzählt uns seine Perspektive. Und so setzt sich diese Handlung von Der Gott des Waldes mosaikhaft zusammen und bringt uns Schritt für Schritt näher an die Wahrheit. Also an die Wahrheit rund um das Verschwinden von sowohl Barbara als auch von Bear. Und diese Wahrheit, Hella, finde ich, ist sehr tragisch und die hat es in sich und mir hat sie das Blut in den Adern gefrieren lassen, muss ich mal so sagen. Wie ging es dir denn, Hella?
Ja, nicht nur dir und mir, auch Stephen King, wie wir auf dem Cover schon lesen können. Da ist nämlich ein Blurb direkt vorne drauf. Stephen King sagt, von Anfang an ist es schwer, diesen langen Roman aus der Hand zu legen, ab Seite 200 unmöglich. Lang ist er deshalb, weil wir haben fast 600 Seiten. Ab Seite 200, das war wahrscheinlich so ein bisschen so, ich müsste jetzt nachgucken, aber aus meiner Erinnerung, die Zeit, wo dann, ja klar, mit Barbara ist tatsächlich verschwunden und sie hat sich auch immer nachts mit irgendjemandem getroffen und so. Vielleicht war das so die Stelle, weiß ich gar nicht mehr.
Ja, ich finde aber einer der besten Blurbs der literarischen Geschichte.
Ich meine, wenn Stephen King das sagt.
Genau, von Stephen King, der einer der großen Meister des Erzählens sowieso. Und dann auch noch mit so einer konkreten Angabe. Und man fragt sich immer, was passiert denn ab Seite 200? Aber ich glaube, das ist vielleicht gar kein Ereignis, sondern es ist die Stelle, wo der Roman diesen Sog entwickelt, den er wirklich hat. Und das fand ich ganz spannend. Also das ist, finde ich, aber auch nochmal, der ist ja relativ zerstückelt, ne? Also wir in Anführungsstrichen zerstückelt. Also ich glaube, es sind wenigstens 8 Perspektiven, aus denen berichtet wird. Ein paar habe ich gerade bei der Zusammenfassung schon angesprochen. Dann haben wir eigentlich 3 verschiedene Zeitebenen, die sich nochmal ein bisschen aufteilen. Und das ist schon eine große Kunst des Erzählens, finde ich, dass der trotzdem so eine Sogwirkung hat und man nicht immer durch dieses Springen in Zeiten und Ebenen irgendwie so rauskommt aus der Erzählung. Aber es ist überhaupt nicht so. Und das fand ich wirklich meisterhaft.
Es ist unterteilt in Kapitel und Unterkapitel. Und bei den Unterkapiteln ist immer oben so ein Zeitstrahl drüber und gefettet ist das, wo wir uns gerade befinden.
Das fand ich super.
Vorne und hinten ist so eine Landkarte von diesem Naturreservat. Ja, da muss ich sagen, habe ich mir einmal kurz angeguckt, habe ich nicht wieder zurückgeblättert. Aber ich bin ja so, ich brauche das nicht. Es verwirrt mich eher. Da denke ich am Anfang so, oh Gott, wenn ich eine Landkarte brauche, um die Geschichte zu verstehen. Nein, danke. Aber davon nicht abschrecken lassen, einfach weiterblättern. Nee, mir hat das Buch auch sehr gut gefallen. Es war, glaube ich, auch seit langem mal wieder ein Buch, was irgendwie 500 plus Seiten hat oder 400 plus Seiten, was wir gelesen haben, glaube ich. Ich muss sagen, vielleicht, es ist ein bisschen schwer zu lesen, weil das Buch so schwer ist. Liest du denn auch abends eigentlich?
Ja.
Ja. Also,
ist es dir aufs Gesicht gefallen?
Ja, es ist mir mehrfach so weg. Nee, gar nicht, aber irgendwann wurde es ja so schwer und ich habe auch im Zug gelesen und da war ich immer dankbar, wenn ich so einen Tisch vor mir hatte, wo ich es dann so drauflegen konnte. Das ist ja einfach das Schicksal des Hardcovers, aber das nur am Rande. Also mir hat es total viel Spaß gemacht, da einzutauchen. Und ich war auch so richtig drin in dieser Geschichte. Und ich hatte auch, ich würde mal sagen, ab so Mitte des Buches hatte ich einen Verdacht.
Ah, okay.
Tatsächlich, wie es weitergehen könnte oder was mit der Auflösung zu tun haben könnte. Ich finde, und jetzt, wo ich weiß, wie das Buch aufgelöst wird, das verraten wir euch natürlich nicht, habe ich gedacht, man kann da relativ schnell drauf kommen.
War dein Verdacht denn richtig?
Ja.
Weil ich hatte keinen.
Nein.
Also ich hatte,
es gab eine Stelle, wo so ein paar Sachen gesagt wurden und ich irgendwann dachte, das könnte es doch sein.
Ah, okay.
Und, ja.
Weil es ist schon so, es werden durch diese verschiedenen Perspektiven, aus denen erzählt wird, und das ist auch keine Ich-Perspektive, die wir da haben, sondern auch eine ganz spannende Erzählstimme, die da jedes Mal sozusagen in die Gedanken der Person eintaucht, die uns da mehr erzählt von den Geschehnissen in diesem Camp eigentlich aus den letzten 20 Jahren, also zwischen 1960 und 1975, also 15 Jahre ungefähr. Und dadurch werden natürlich auch Fährten gelegt, weil jedem was anderes auffällt durch diese Perspektiven. Aber ich war echt lost, aber lost im Guten.
Ja.
Also ich war wirklich von jeder Wendung überrascht. Und natürlich geht man da mal der einen Fährte nach und denkt sich, ja, das ist ja auffällig, komisch, war das der nicht vielleicht oder was ist hier los? Aber auf die Auflösung bin ich nicht gekommen. Hm.
Wenn das Mikro aus ist, erzähle ich dir, wann ich drauf gekommen bin.
Ja, gerne.
Ich fand auch total spannend, also es tat richtig weh, von diesen Familiendynamiken zu lesen.
Ja.
Ne?
Ja.
Also vor allen Dingen bei den Verlass, also die haben einfach Kohle ohne Ende.
Ja, so ist
und
das.
Und da muss man auch sagen, das war so eine Zeit und ich befürchte, es ist heute auch immer noch so, dass man einfach mit Kohle auch eine eigene Gerechtigkeit kaufen kann.
Ja.
Also und im Sinne von eigene Gerechtigkeit, so wie es für einen am besten passt. Die aber unter Umständen vielleicht nicht der Wahrheit entspricht. Und so, das ist das eine, das fand ich schon, also das hat mir richtig wehgetan, das zu lesen, weil ich natürlich dann irgendwann auch gemerkt habe, so, aber das geht ist halt zum Nachteil von vielleicht einer Angestellten oder so. Und dann Alice, die Mutter von Barbara und Bear, die ist ja, also die ist ja so verloren. Also sie ist mit Peter, dem Dritten. Peter, also die heißen alle Peter.
Ja.
Und mit dem Dritten wurde sie so verkuppelt von ihrer Schwester unter anderem. So, dann haben die ein Kind bekommen. Da war irgendwie noch alles irgendwie tutti. Und dann hat sich eigentlich Peter nicht mehr für seine Frau interessiert. Dann ist Bär.
Ja, außer er konnte ihr Anweisungen geben.
So. Ja, genau.
Also da gab es wirklich einige Szenen, die haben mir wehgetan, so, ne? Dass er dann
hast du
sofort,
auch, ne? Körperliche Schmerzen
ja,
beim Lesen.
Ja, wirklich. Also sowas wie, wenn sie erinnert sich dann halt auch an ihre Zeit am Anfang. Sie ist sehr jung verheiratet worden,
18,
sehr jung Mutter
17,
geworden von Bear in dem Fall. Und sie erinnert sich dran, wie dann Peter sofort gesagt hat, hier irgendwie eine Nachtnanny und so. Und wie sie das Kind immer abgeben musste und er ihr eigentlich fast teilweise verboten hat, hinzugehen, wenn sie es nachts hat weinen hören, weil von wegen da ist ja die Angestellte da und macht das und so. Das waren Szenen, die haben mich wütend gemacht und die haben fast wehgetan irgendwie, finde ich. Ne? Eine ganz, ganz traurige, tragische Figur, finde ich,
ja,
in dem Roman.
Die sich natürlich auch nie erholt von dieser Beziehung und dann bekommen sie eben noch ein Kind. Also Barbara ist ja eigentlich auch nur so ein Ersatzkind, ne? Das muss man auch sagen. Also Bear ist weg und dann bekommen die beiden noch eine Tochter, für die sich eigentlich auch niemand so richtig interessiert. Und außer jetzt zum Beispiel Hausangestellte, also die Köchin gibt dir immer was zu essen und so. Das war wirklich furchtbar zu lesen.
Fand ich auch. Und vielleicht, um das nochmal ein bisschen zu erklären, also die Van Lars haben da dieses riesengroße Gelände, eigentlich so Wälder gekauft als Land und haben dann da irgendwann angefangen, dieses Sommercamp auch so ein bisschen aus Wohltätigkeitsgründen da hinzubauen rund um so einen See. Und das ist so ein klassisches amerikanisches Summercamp, wo halt Kinder vor allen Dingen aus wohlhabenden Ostküstenfamilien dorthin kommen, um da wirklich 6 Wochen im Sommer zu bleiben und da in Hütten zu schlafen, in Stockbetten und so ein bisschen das, was man so manchmal aus amerikanischen Filmen kennt, ne?
Ja, aber das Camp hätte ich niemals gewollt. Ich meine, die waren 6 Uhr morgens, gibt da der Weckruf und alle müssen irgendwie aufstehen zum Frühstück und so weiter. Und dann dieses Survival Camp hat mir auch gut gefallen. Also Highlight im Sinne von Ja, nee, aber schön ist es nicht. Aber also eines dieser der größten Programmpunkte in diesem Summercamp ist das Survival-Training. Und dann werden die einfach irgendwann morgens im Wald ausgesetzt. Und um 5 Uhr geht so und jetzt geht's los. Die wissen es vorher nicht. Und wer als letztes kommt da zum Treffpunkt, kriegt dann auch kein Wasser mehr, kein Essen. Wer als erstes kommt, kriegt das meiste.
So ein bisschen Hunger Games mäßig, ne?
Ja. Ja, und ich sag, also krass, ne?
Ja, und gleichzeitig haben die Van Lars halt ein wunderschönes, großes Anwesen nahe beim Camp gebaut. Das ist so ein bisschen ihr Sommerhaus. Mhm. Und eigentlich haben die mit der Camp-Organisation und so gar nicht mehr so viel zu tun. Die verbringen da halt so einen Sommer und feiern da jedes Wochenende große Partys mit Menschen aus der Stadt, die sie einladen. Und das sind eigentlich zwei Welten. Ne? Das Haus heißt Self-Reliance. Also auch fand ich interessant. Und da werden halt einfach pompöse, ausschweifende Feste gefeiert über Wochenenden hinweg, während halt dann ein paar hundert Meter weiter ein Campleiter und seine Tochter TJ, Victor und TJ sind das, eigentlich dieses Camp leiten. Mhm. Und die Van Lars haben da jetzt gar nicht so eine große Verbindung mehr zu. Ne?
Ich finde übrigens auch, dass der Gott des Waldes auch in Teilen eine Befreiungsgeschichte ist. Würdest du damit, also Barbara zum Beispiel, also ich mache es an drei Charakteren jetzt mal fest. Barbara, die natürlich versucht, sich aus dieser Familie irgendwie zu befreien, im Sinne von auch rebellieren, ne? Also sie zieht sich natürlich nicht so an, wie sich das in diesen Kreisen gehört. Sie bemalt ihre Zimmerwände, sie ist störrisch.
Sie will auch ins Camp, ne? Das ist ja auch eigentlich gar nicht vorgesehen. Genau. Ich glaube, sie sagt dann irgendwann, hier Mama, ich möchte noch eine Woche ins Camp gehen, so.
Genau, so. Also sie versucht sich irgendwie aus dieser Familie zu befreien. Dann haben wir Alice, die Mutter, die ja auch irgendwie versucht, zumindest da, also sie versinkt dann im Alkohol. Sie fängt dann an zu trinken. So, das scheitert also. Und ich finde auch Juditha war eine ganz spannende Figur. Und zwar ist sie eine Polizistin, eine der ersten weiblichen Polizistinnen in dieser Zeit in der Gegend. Und sie lebt noch zu Hause, möchte dabei eigentlich ausziehen, weil sie immer 2 Stunden zum Dienstort fahren muss. Das schlaucht natürlich. Ihre Eltern sagen, nee, bleib mal lieber bei uns zu Hause, so jetzt, wo du noch alleine bist. Und sie natürlich auch erstmal ihre Position bei diesen Ermittlungen finden muss, weil natürlich keiner dieser Männer da, die da beteiligt sind, die sie befragen muss, sie ernst nehmen und immer sagen, nee, ich warte dann lieber, bis irgendwie noch ein Inspektor kommt und sie sich da auch ihre Position erkämpfen muss. Und das fand ich auch einen ganz spannenden Teil dieser Geschichte. Und dann haben wir noch Tracy, fällt mir jetzt auch gerade noch ein. Tracy ist eine Schülerin, die in dem Camp ist und die freundet sich mit Barbara an und die ist eher so die Außenseiterin da in dem Camp und weil alle anderen kennen sich ja auch schon, sind immer da, jeden Sommer. Tracy jetzt zum ersten Mal, weil ihr Vater mit seiner neuen Frau sie auch so ein bisschen abgeschoben hat im Grunde. Aber auch die muss ihre Position finden.
Ja, und zum Beispiel Luise. Luise ist eine Betreuerin in dem Camp und kommt eigentlich aus dem nahegelegenen Ort und ist sozusagen mit Glück hat diesen Ferienjob da ergattern können als Betreuerin. Eigentlich wird er auch nur wieder an Kinder vergeben, die schon da sind und so. Also eigentlich ist es auch eher eine abgeschlossene Blase, in die man da als Bewohnerin des nahegelegenen Dorfes gar nicht so leicht reinkommt. Ganz viele spannende weibliche Figuren auch, finde ich, Wahnsinn. Ich finde in vielen Teilen, weil es auch sehr viel um junge Menschen geht, auch Coming of Age, wie du gesagt hast, also Barbara und so, auch ein großer Teil. Und ich finde, es schlummern unglaublich viele gesellschaftliche Themen darin, wie du gerade schon sagtest, also die Reichen, die sich ihre eigene Ordnung, ihre eigenen Gesetze machen, denen einfach Land gehört und die da leben, wie sie möchten eigentlich. Auch so diese ganz strikten Hierarchien, die dann innerhalb von so einer reichen Gesellschaft irgendwie existieren und die Grenzen, die Alice da immer wieder erlebt und erleben muss. Und dann finde ich es halt eben einfach ganz spannend, dass dieses Setting in diesen wilden Wäldern, in diesem Camp, das wird ganz klar, die Wälder sind riesig. Es gibt auch so ein Kapitel, ne, wenn du dich verläufst, wird jedem Ferienkind eingebläut, wenn du nicht mehr weißt, wo du bist, setz dich sofort hin und schrei und blende, damit dich jemand findet und so. Also es wird schon klar, diese Wälder sind Wildnis. Und ich finde, durch dieses Haus Self-Reliance von den Van Lars, was da steht, wo dann die Partys gefeiert werden, die kommen auch irgendwie alle so ein bisschen aus dem Finanzen, ne, aus dem Finanzsektor.
Genau, die Van Lars haben ja auch eine Bank.
Genau so. Das steht in so einem krassen Gegensatz, also so ein bisschen so Elite versus Wildnis und so. Mhm. Da werden so ganz spannende Welten aufgemacht. Und letztendlich, ne, steht auch ein bisschen die Frage über allem, was ist denn eigentlich bedrohlicher? Die Wildnis oder Geld. Die geordnete Gesellschaft, ah, ja. Ne, Geld oder die Menschen in dieser Gesellschaft, die nach diesen Regeln spielen. So. Finde ich, sind ganz spannend.
Kannst du diese Frage beantworten?
Ja, also letztendlich die Menschen.
Ja. Ja.
Und
ja,
das ist ganz so. Spannend, weil das Setting ist eigentlich so ein bisschen anderes. So, die verschwinden in den Wäldern und man ist keine Chance, die zu finden. Und das ist, ne, die Suche nach dem Nadel im Heuhaufen und so. Und ja, aber man merkt, es gibt auch einige Personen, die sich die Wildnis, also wie zum Beispiel TJ, das ist die Tochter von dem Campleiter, die zum Beispiel auch diese Survival-Camps leitet, die sich halt die Wildnis zum Freund machen, ja, irgendwie, ne? Und genau, die damit eine Lösung gefunden haben auch irgendwie. Also super viele spannende Themen.
Und was mir auch gut gefallen ist, das Buch hat mich auch dahingehend überrascht, dass ich beim Titel eigentlich dachte, dass das eine ganz andere Geschichte,
ja,
ist. Also ich dachte, wir befinden uns eigentlich permanent im Wald.
So, ein Hella, hast du, wenn wir beim Titel sprechen, hast du zum Schluss für dich rausgefunden, wer ist denn der Gott des Waldes?
Habe ich nicht. Hast du?
Ja, ich finde, ja? Ich finde, es wird im letzten Absatz gesagt. Und ich habe es gefeiert. Ich fand's cool irgendwie. Guck, wie, das ist ein bisschen doof. Wir können jetzt nicht spoilern, aber
habe ich auch drüber nachgedacht. Und
ja, also wir sagen jetzt auch nicht, wer es vielleicht wird oder wer es ist oder wer sich als der Gott des Waldes herausstellt.
Ich finde, da gibt's mehrere.
Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, sie sind auch ganz offen. Also für mich war es dann zum Schluss eine Figur, die überrascht hat auch. Und wenn ihr es vielleicht vermutet oder wisst, schreibt uns das doch total gerne. Sowas finde ich immer spannend. Buchclub@bildderfrau.de. Wenn ihr gelesen habt und wisst, wer für euch der Gott des Waldes ist oder die Göttin, dann
ja,
schreibt es uns.
So, das war schon sehr dicht. Machen wir doch direkt mit dem nächsten Buch weiter, weil ich finde, auch da gibt es wahnsinnig viel zu besprechen. Bevor wir das machen, könnte hier Werbung kommen.
Wer sind wir und warum können wir unseren Wurzeln nie ganz entfliehen? Niemands Töchter erzählt die Geschichte von vier Frauen über vier Jahrzehnte. Die Töchter, Alma und Isabel, sind ein Leben lang auf der Suche nach ihrem Platz zwischen Schweigen und Familienwunden. Mein Romandebüt über das Mutter- und Tochtersein, die Suche nach Identität und die längste Liebe des Lebens. Niemands Töchter von mir, Judith Hirsch. Jetzt als Buch und als Hörbuch.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv, bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei. Und Hella, wo wir dabei sind, hauen wir direkt noch das Codewort raus, bevor du Der längste Schlaf zusammenfasst, oder?
Genau, das Codewort in dieser Folge ist Wald. Und ihr habt Zeit, bis zum 20. September 25 uns eine Mail mit dem Codewort zu schicken an buchclub@bildderfrau.de. Alle Infos in den Shownotes.
Genau, Wald, weil der auch, finde ich, eine große Rolle spielt. Nicht nur in Der Gott des Waldes, sondern auch in Der längste Schlaf von Melanie Rabe. Erzähl doch mal, Hella.
Mara ist Hauptfigur in dem Buch Der längste Schlaf von Melanie Rabe. Und Mara ist Neurowissenschaftlerin und erfolgreiche Schlafforscherin. Sie lebt seit Jahren in London und steht kurz vor ihrem ersten TED-Talk, den sie akribisch vorbereitet hat und den sie halten wird, um auch den Menschen so ein bisschen die Schlafforschung näher zu bringen. Mara ist nicht nur engagierte Wissenschaftlerin, sondern sie ist eigentlich auch ihr eigenes Untersuchungsobjekt, denn Mara kann nicht schlafen. Sie schläft wahnsinnig schlecht und auch die Auswirkungen, was das so mit Menschen macht, merkt sie jeden Tag. Sie fürchtet sich vor ihren Träumen unterbewusst, das ist ihr klar, und sie fürchtet sich vor der Nacht. Und das hat damit zu tun, dass sie vor 25 Jahren ihre Eltern verlor an ihrem Geburtstag und sie den Tod der beiden vorhergesagt hat bzw. vorhergeträumt hat, das auch ihren Eltern mitgeteilt hat, die aber nicht auf sie hören wollten. Und es war jahrelang so, dass sie Sachen im Traum gesehen hat, die dann tatsächlich eingetreten sind. Jetzt waren ein paar Jahre Ruhe und jetzt kehren diese Träume zurück. Parallel bekommt sie ein Haus geschenkt in der Nähe von Frankfurt, ein riesiges Anwesen. Sie kennt allerdings ihren Gönner gar nicht, der ihr dieses Haus vermachen möchte. Und erst ist sie total skeptisch und möchte damit gar nichts zu tun haben. Dann fährt sie aber doch nach Frankfurt oder in die Nähe von Frankfurt und betritt dieses Haus und es zieht sie dann direkt in ihren Bann. Das Haus, das Dorf, in dem es steht und das, was in diesem Dorf passiert.
Ja, und nicht nur Mara war sofort in Bann gezogen.
Auch du.
Ja, ich fand das erstmal eine unglaublich spannende Ausgangsposition sozusagen. Wir haben hier eine Schlafforscherin, die wirklich sehr gut und beeindruckend und sehr modern auch, merken wir schnell, über die neuesten Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse rund um Schlaf erzählen kann, wie wichtig der ist, wie krank es uns macht, auf vielen, vielen Ebenen, wenn wir nicht genug bekommen und so. Und auf der anderen Seite schläft sie einfach nicht genug, aus Angst vor ihren Träumen. Und ich fand allein das schon wirklich spannend und eine ganz spannende Disposition auch für diesen Charakter Mara, ne? Und tauchen ganz tief ein in ihre Welt. Es ist auch komplett aus Ich-Perspektive erzählt. Im Gegensatz zu der Gott des Waldes haben wir ja gar nicht verschiedene Perspektiven, sondern wir gehen komplett mit Mara als Ich-Erzählerin auf ihre Reise zwischen London und Limmerfeld.
Ja.
Obwohl, es gibt ja noch eine andere Perspektive, die zwischendurch immer mal so aufflammt, möchte ich sagen, die auch sehr wichtig ist. Nämlich, es wird irgendwie schnell klar, dass das etwas mit einem Kind zu tun hat, die zusammen mit ihrem Bruder im Wald leider in einen Schacht gefallen ist. Und was und wie das so zusammenhängt, das entfaltet sich auch im Laufe der Geschichte. Aber es sind eher so, ist eher so ein bisschen Flackern zwischen dem Erzählstrang der Ich-Perspektive von Mara.
Ich habe ich habe so die ersten 100 Seiten vielleicht auch gedacht, vielleicht ist das aber auch irgend so eine Fährte und das ist vielleicht auch Mara, wenn sie träumt oder so. Also ich hatte echt ein bisschen Schwierigkeiten zu verstehen, sind wir jetzt in einem Traum?
Mhm.
Sind wir jetzt in einer Erinnerung? Sind wir jetzt in was ganz anderem? Oder ist das jetzt eine Wirklichkeit, die einfach ein bisschen skurril ist? Ging es dir auch so?
Ich habe kurz überlegt, ob da auch ein Zeitsprung drin ist. Also ob zum Beispiel das, was uns dieses Mädchen erzählt oder die Passagen aus der Perspektive des Mädchens, ob das vielleicht in der Vergangenheit ist. Dann habe ich kurz gedacht, ist das eine Vergangenheits-Mara, die uns da was erzählt und so. Aber, und das fand ich bei dem Roman auch toll zum Schluss, fügt sich das irgendwie alles ganz gut zusammen, ohne dass es so sehr komponiert wirkt. Weißt du, was ich meine? So künstlich komponiert fast schon. Das ist also es fällt irgendwie alles an seinen Platz, aber man braucht ein bisschen Geduld.
Genau. Ne? Für mich war es ein großes Spiel mit Wahrnehmung, tatsächlich. Wie in der Schatten übrigens. Da war das auch so, dass so ein paar Dinge passiert sind, die man sich auf den ersten Blick oder beim ersten Lesen gar nicht so erschließen kann. Erinnerst du dich daran?
Ja, ja.
Dass so Dinge in der Wohnung der Protagonistin zum Beispiel passiert sind. Und hier wieder, im Haus Limmerfeld stehen ja plötzlich Rehe.
Ja.
Ich war von mir selbst überrascht, weil eigentlich ist das nicht so eine Geschichte, wo ich so hängen bleibe.
Mhm. Warum? Was Mysteriöses oder was?
Ja, also wenn ich dann, entweder muss es für mich ganz klar sein, hier, das ist ein Buch, wo Dinge passieren, die einfach nicht sein können. Oder es muss realistisch sein, so.
Ja.
Von mir aus auch crazy realistisch, also wirklich konstruiert, aber es muss irgendwie sowas geben, wo ich weiß, okay, also das könnte jetzt mit sehr viel Pech oder so, könnte das jetzt wirklich passieren. Gut, klar, kannst die Tür aufmachen und läufst so ein Reh in deinen Wohnzimmer, aber und ich bin ja auch keine Leserin, die jetzt so von krassen Perspektivwechseln oder wenn dann mal ein Gedicht oder ein Lied oder ein Brief und so, weißt du ja, ne?
Mhm.
Hier hatte ich ein bisschen, also hier war es einfach so, dass ich ein bisschen reinkommen musste, aber dann wollte ich natürlich wissen, wie löst sich das am Ende tatsächlich auf?
Das ist ja eigentlich schon spannend, dass du sagst, es geht auch um Wahrnehmungen, das finde ich auch, ne, und um Träume, Erinnerungen und so weiter. Und eigentlich ist es ja spannend, dass dieses Spiel damit sogar über das Buch hinaus funktioniert, weil du ein bisschen denkst, was ist jetzt hier was und das für dich einordnen musst und vielleicht ordnet man das ja auch unterschiedlich ein. Also für mich waren da aber dann auch, also was den Mystery-Aspekt angeht, schon ganz klare paranormale Dinge, die wirklich so passiert sind. Also da habe ich zum Beispiel nicht angezweifelt, dass Mara dann in dem Fall eine so unzuverlässige Erzählerin ist, dass das sich nur in ihren Gedanken abspielt, weil das war doch zu viel. Also was da passiert ist? Oder hast du das Gefühl, sie hat das dann auch geträumt? Oder
also, ich war
hat
mir
sich
nicht,
das so verwischt für dich?
Ich war mir nicht sicher, ob sie jetzt träumt oder ob sie so tagträumt oder ob da irgendwas bei ihr, ich sag mal, in Anführungsstrichen durchbrennt und ob sie vielleicht halluziniert oder so. Ich war mir irgendwann nicht mehr sicher, das, was ich da lese.
Also ganz kurz vielleicht nochmal zur Erklärung. Mara bekommt dieses Haus vermacht und geht dann quasi, um sich das anzugucken, will eigentlich gar nicht dieses Erbe auch annehmen, weil sie den Mann nicht kennt. Das ist auch alles ein bisschen mysteriös, aber entscheidet sich dann dafür, natürlich gucke ich mir das an. Und nimmt dann das Erbe an und fährt dann dorthin nach Limmerfeld, in dieses Haus Limmerfeld. Und das ist schon so ein geheimnisvolles Haus, ne? Und sie guckt sich das auch erst an und schläft eigentlich woanders und beginnt dann aber auch in dieser Zeit dann doch ein paar Mal in diesem Haus zu übernachten, weil da auch ein Zimmer, eigentlich alles alt und verstaubt, aber ein Zimmer ist schön hergerichtet für sie. Und dann fangen in dem Haus skurrile Dinge an zu passieren. Sie hört da von Anfang an Geräusche oder riecht Dinge und so. Und ich habe von Anfang an gedacht, so krass, dass die sich da überhaupt hinlegt und schlafen kann.
Ja.
Und dann geht nachts das Licht an.
Und
das dachte ich mir wirklich so, wie mutig ist diese Frau? Aber es ist natürlich auch ganz interessant, weil sie sofort all dem, was da passiert, also das sind dann so Sachen wie Lichtflackern oder so, oder dass sie sich einen Wecker stellt und dann der plötzlich aus ist und sie denkt, hä, hat er jetzt geläutet und sowas oder habe ich das Geräusch nicht gehört? Also so wirklich so Sachen, wo du denkst, so, oh mein Gott, ich wäre sofort weg.
Ja.
Aber sie versucht dem Wissenschaftliches, als Wissenschaftlerin versucht sie dem so Wissenschaftliches gegenüberzusetzen. Das fand ich schon sehr,
also ich
sehr,
glaube,
sehr bewundernswert.
Das war ihre einzige Chance. Das war ihre einzige Chance. Weißt du, was mir auch total gut gefallen hat an dem Buch ist, dass, also ich bin jetzt keine schlechte Schläferin, aber dass man das natürlich auch kennt, dass wenn man mal so eine Phase hat, wo man schlechter schläft oder so Nächte, wo man sich so rumwälzt und dass man dann morgens sich fühlt, als hätte man die Nacht durchgemacht, als hätte man irgendwie den schlimmsten Kater seines Lebens und so. Und ich finde, ganz am Anfang schon auf den ersten Seiten, auf Seite 6, auf Seite 7, erzählt ja Mara, was das auch mit ihr macht und wie sie sich fühlt. Und ich finde, da, also ich fühlte mich da direkt abgeholt, weil ich das in also Gott sei Dank nicht so schlimm, aber natürlich in Teilen auch wusste, wie sich das anfühlt, wenn man mal nicht schlafen kann und wirklich, also mir tun alle leid, die nicht schlafen können.
Ja.
Aber da wird man direkt so abgeholt und dann hatte ich das Gefühl, ich kann die so ein bisschen verstehen und dann war ich froh, dass ich nicht so träume.
Ja, und ich fand es auch super spannend, all das Wissenschaftliche darin zu lesen über den Schlaf auch nochmal.
Ja.
Also mir ist da viel, viel Neues auch begegnet. Also allein durch ihren Job als Wissenschaftlerin so.
Mhm.
Weißt du, was mir bei beiden Romanen aufgefallen ist? Und da würde ich einfach gerne nochmal mit dir drüber sprechen. Wir haben jetzt auch gesagt, das ist so ein bisschen Spannung mal anders, unter dem man diese zwei Folgen so klammern kann. Und ich finde, es wird aber in den beiden Romanen auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise Spannung erzeugt. Wir sind uns beide einig, das sind sehr spannende Romane, beide. Und wir haben, finde ich, bei Der längste Schlaf so ein bisschen den Spannungsbogen, der entsteht durch die Ich-Erzählperspektive und dadurch, dass man als Leserin immer nur genauso viel weiß wie Mara in dem Fall. Also man begleitet Mara auf ihrem Weg, rauszufinden, was da jetzt los ist und was passiert. So, ne? Das ist so, so entsteht, finde ich, die Spannung in diesem Roman und dadurch, ja, wie es halt sozusagen durch die Perspektivwechsel, dass sich Dinge zusammensetzen müssen. Und ich finde, bei Der Gott des Waldes ist es anders, weil da haben wir jetzt nicht eine Ich-Erzählerin, der wir irgendwie folgen, sondern da haben wir diese verschiedenen Perspektiven. Und ich finde, das ist so, das ist eine perspektivische Spannung, die da entsteht. Und ich finde, bei Der längste Schlaf ist es so eine szenische Spannung irgendwie. Also bei Der Gott des Waldes müssen wir selbst so ein bisschen puzzeln und sagen, ah, die erinnert das, der erinnert das. Was ist denn da los? Welche Rolle spielt die denn sozusagen? Und hier wird man so, bei Melanie Rabe wird man so mitgenommen. Also ich finde es ganz interessant, wie unterschiedlich Spannung eben auch erzeugt werden kann.
Ja, Der Gott des Waldes ist ein bisschen klassischer, was das angeht.
Von der Struktur her.
Ja, genau.
Wirklich, ja?
Finde ich. Also wir haben halt verschiedene Perspektiven. Wir haben ein bisschen Zeitsprünge, wo nochmal was erklärt wird. Wir wissen ja mehr als zum Beispiel die Polizistin an irgendeinem Punkt, weil wir von Tracy vielleicht noch was hören und so weiter. Und bei Der längste Schlaf ist es ja wirklich szenisch. Also wenn man jetzt mal überlegt, Der längste Schlaf wird erzählt ohne diese Eindrücke. Also einfach nur runtergebrochen auf das passiert. Dann würde ich sagen, aber dadurch, dass das eben so erzählt wird, dass wir das Gefühl haben, wir sind mit Mara zum Beispiel in Haus Limmerfeld und da steht jetzt ein Reh in der Küche. Nur so funktioniert es, glaube ich.
Ist interessant, weil Der Gott des Waldes klassischer ist, hätte ich jetzt eigentlich fast irgendwie so vom Gefühl her andersrum bewertet. Also dass ich so, aber ja, es ist ja interessant.
Ja.
Und noch eine Sache ist mir aufgefallen, Hella, die ich gerne ansprechen würde. Und zwar, finde ich, wird in beiden Romanen Spannung erzeugt, ohne dass Gewalt krass geschildert wird. Also wir haben in Gott des Waldes noch mehr, da geht es auch um einen entlaufenden Serienmörder, der parallel in diesen Wäldern auch gesucht wird und so, also als zusätzliche Perspektive und sowas. Also, und das sind Szenen auch in der Gotteswaldes, die einem unglaublich nahe gehen, finde ich eher auch so emotional und psychologisch. So eine Szene, also als es so eine Art Auflösung gibt zum Schluss, da ist mir ganz anders geworden beim Lesen. Also es ist jetzt nicht kein Comfort Read sozusagen, sind durchaus auch tiefe und schwere Themen. Aber es wird nicht irgendwie auf eine Art, wie oft bei anderen Thrillern zum Beispiel, krass Gewalt geschildert. Und auch bei Der längste Schlaf nicht, ne? Oder?
Das stimmt. Ging's dir auch so? Die Schilderungen bleiben aus. Hm. Die Schilderungen bleiben aus, obwohl wir natürlich bei Gotteswaldes auch von solchen Momenten erfahren, aber das ist sehr reduziert.
Ja, genau. Ja. Also es kommt schon vor, ne? Das meine ich damit. Also durchaus auch ein Buch, das lange nachwirkt und lange nachhalt und auch, ne, durch sehr, sehr bewegt, finde ich, Der Gotteswaldes. Und auch Der längste Schlaf. Also nicht einfach, aber ich fand das irgendwie, das hat mir gut getan. Mhm. Wenn ich Spannung lese und da jetzt nicht irgendwie Angst haben muss vor krassen, blutigen Beschreibungen und sowas. Das fand ich, das hat mir gefallen irgendwie.
Da komme ich zu meiner Vergleichsfrage.
Ja.
Es geht um Spannungsromane. Und jetzt eine ganz einfache, habe ich es mir ein bisschen einfach gemacht, aber ich glaube, die Antwort ist nicht leicht. Wollte ich dich fragen, welches fandst du denn jetzt spannender?
Also, Der Gotteswaldes, würde ich sagen. Einfach, weil es da schon eine Form von Whodunit, also wer war es oder was ist passiert, war, dem ich folgen konnte. Es standen zwei ganz konkrete Fragen im Mittelpunkt. Was ist damals mit Bear passiert? Was ist heute mit Barbara passiert? Und hängt das irgendwie zusammen? Und wenn man so ein konkretes Ziel vor Augen hat oder auf eine Lösung hinliest, die man gern erfahren möchte, das ist ein bisschen spannungsgeladener gewesen. Trotzdem war der Sog beim Melanie Rabe Der längste Schlaf, dadurch, dass man sich noch ein paar mehr Fragen stellt, ähnlich da. Also, aber ich würde doch schon sagen, Der Gotteswaldes. Okay. So diese, also im Sinne von Page Turner, jetzt will ich wissen, was da passiert ist. Das war, ja. Das hat mich schon noch ein bisschen mehr reingesaugt. Liebe Hella, meine Vergleichsfrage an dich. Wir haben jetzt zwei Romane, in denen Orte, bestimmte Orte, so Dreh- und Angelpunkte der Handlung sind. Ne? Da werden die Orte ja fast zu Protagonisten, finde ich. Also Haus Limmerfeld in Der längste Schlaf. Und dieses Sommercamp mitten in den tiefsten Wäldern in der Wildnis in Der Gotteswaldes. An welchem Ort würdest du denn auf gar keinen Fall übernachten wollen nach der Lektüre?
Ja, in Haus Limmerfeld.
Ja?
Ja? Never. Nicht nur, weil das irgendwie spooky ist, aber die ist ja auch alleine in dem Feriencamp so skurril und komisch und abstoßend, ich das auch finde, diese Gesellschaft da, wäre ich ja nicht alleine.
Ja, kann ich verstehen.
Ja.
Kann ich verstehen. Und wenn das jetzt noch nicht spannend genug war für euch oder ihr gespannt seid auf weitere Lesetipps, die ihr mitnehmen könnt aus dieser Folge, dann kommen sie hier.
Lesetipp. Hallo miteinander, mein Name ist Ronja Forcher. Ich habe jetzt selbst auch ein Buch geschrieben, das heißt Für immer an meiner Seite. Und jetzt will ich euch aber von Herzen einen persönlichen Buchtipp geben. Dieses Buch hat mich sehr bewegt und ich konnte daraus sehr viel mitnehmen. Und zwar von Michelle Obama, einer sehr beeindruckenden Frau, Das Licht in uns. Ein Buch über den inneren Weg, über Werte und darüber, was es heißt, ein Mensch zu werden.
Vielen Dank für diesen Lesetipp. Das klingt auch spannend, finde ich.
Ja, ja.
Anders spannend.
Anders spannend.
Anders spannend.
Anders spannend.
So, und natürlich wollen wir nicht vergessen, euch zu erzählen, worum es in der nächsten Folge von Seitenweise Glück, eurem Lieblingsbücher-Podcast, geht. Und zwar beschäftigen wir uns da mit Geschichten, die ja auf dem Dorf spielen. Das erste ist von Martina Brehm, Hier draußen, erschienen bei DTV.
Und den zweiten Roman, den wir in unserer nächsten Folge besprechen, ist von Christine Bilkau, Halbinsel, erschienen bei Luchterhand.
Falls ihr uns schreiben wollt, dürft ihr das machen an buchclub@bildderfrau.de. Ihr dürft bei Instagram vorbeischauen auf dem Account von Bild der Frau. Da sind wir auch und informieren euch immer, was es so Neues gibt und worüber wir sprechen. Ihr dürft uns bewerten, gerne mit 5 Sternen. Ihr dürft uns abonnieren. Ihr dürft uns weiterschicken, weiterleiten. Ihr dürft über uns sprechen und sagen, wie viel Spaß es macht, uns zuzuhören. Habe ich noch was vergessen, liebe Deutsche?
Nein, außer, dass wir sagen wollen, wie schön es ist, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Folge Seitenweise Glück und mit uns unsere Leseliebe lebt und teilt. Und wir freuen uns doll auf die nächste Folge.
Also, bis dahin lesen wir heiter weiter.
Auf jeden Fall. Tschüss.